RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 3. Juni 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das, und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Sri Unun, Pujastuti, Eki und Setiorini. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident Yusuf Kalla wird mit Japanischem Ministerpräsident sich treffen, um Investitionen zu besprechen. Keine indonesischen Opfer bei dem Casino-Angriff in Manila, den Philippinen. ASEAN-China-Innovationszentrum in Bali wird eingerichtet. Jakarta reserviert kostengünstige Wohnungen für 160 Familien. Polizei gab 3 Verdächtige bei dem Kampung Melayu Bombenanschlag. Religionsminister sagte, Verfolgung sei unmenschlich. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Während seines Tokio-Besuchs am 3. bis 6. Juni wird der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla am 5. Juni das Engagement von Japan zur Investierung der Investitionen in Indonesien mit Premierminister Shinzo Abe besprechen. Das wurde von Vizepräsident Teamleiter Sofyan Wanandi am Freitag, den 2. Juni in Jakarta abgegeben. Der Vizepräsident wird die Einladung von Nikkei, einem Medienkonzern in Japan, treffen, um einer der Redner auf dem 23. Internationalen Forum Future of Asia Treffen am 5. bis 6. Juni 2017 in Tokio zu sein. Wanandi erklärte, dass das Treffen ein Höflichkeitsbesuch bei Premierminister Abe ist, in dem der Vizepräsident auch über die Wirtschafts- und Investitionszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sprechen wird. Wanandi bemerkte, dass bei dem Treffen der Vizepräsident verstärkte Investitionen in Indonesien verarbeiten wird, da es die höchste Belegschaft in Indonesien aufnimmt. Neben der Investition wird der Vizepräsident die Organisation von Ausbildungsprogrammen für Indonesien-Arbeit sowie die Intensivierung des Technologietransfer durch japanische Unternehmen in Indonesien erörtern. Das indonesische Außenministerium hat bestätigt, dass keine indonesischen Bürger unter den Opfern eines Angriffs auf ein Casino in Manila waren, was zu einem Tod von mindestens 36 Personen führte. Sprecher des indonesischen Außenministeriums Armananta Nasir erklärte bei einer Pressekonferenz hier am Freitag, den 2. Juni in Jakarta, dass die indonesische Botschaft in Manila mit der örtlichen Behörde der Philippinen nach dem Angriff, der am Freitag nach Mitternacht in einem lokalen Casino Hotel Anlage. Armananta bemerkte, die ersten Informationen zeigten, dass kein Indonesier unter den Opfern war. Mindestens 36 Personen wurden nach dem Ersticken berichtet. Nachdem ein Kanonier das Casino gestürmt hatte, ein automatisches Gewehr abfeuerte, um Feuer und Dispiel diese Geschichte. Der Philippinen Stern hat berichtet, dass der Schütze niemanden erschossen hat, sondern verschwunden in das Schaus des Rauches und das Laufen von Menschen. Als Ergebnis wurde ein Mannhund im ganzen Casino, Hotel und Einkaufszentrum bis zum Morgenrauen geführt. Der Mann wurde von der örtlichen Polizeitruppen gefunden und getötet. Ein lokaler Offizier erklärte, dass der Vorfall wahrscheinlich ein Raub war, der ebenfalls war als ein Terroranschlag. Der indonesische Vertreter in Manila und die örtliche Behörde haben die Kommunikationswege offen gehalten, seit die Untersuchung begonnen hat. In Bali wird ein ASEAN-China-Innovationszentrum eingerichtet, um die neue Seidenstraße und die maritime Belt-Kooperation oder das One Belt One Road-Programm oder OBOR zu unterstützen. Indonesischer Botschafter in China, Sugeng Raharjo, erklärte in Peking, China, am Freitag, den 2. Juni, dass es zunächst in Singapur oder Malaysia eingerichtet werden würde, aber er hatte angefordert, dass es in Bali eingerichtet werden sollte. Bali wird der richtige Platz sein, da dies im Einklang mit der Vision des chinesischen Präsidenten Xi Jinping steht, der das Oberkonzept vor dem indonesischen Parlament im Jahr 2013 vorgelegt hatte. Anfang desselben Jahres stellte Präsident Xi Jinping seine Idee zum Oberkonzept in Astana vor. Kasachstan Rahajo stellte fest, dass die Vereinigung der Südasiatischen Nationen ASEAN oder China vereinbart haben, so hoffentlich das Zentrum würde dieses Jahr in Bali gegründet werden. Um den Plan zu verwirklichen, wird ASEAN und China die Zusammenarbeit mit der Kura Kura Stiftung mit Sitz in Bali aufbauen. Das OBOR ist ein Konzept der regionalen Konnektivität, das eine Innovationsinstitution benötigt, um die Materialisierung des Plans zu unterstützen. Als eines der größten Länder in Südostasien wurde Indonesien von China als entscheidend für die Entwicklung der Infrastruktur durch das OBOR-Programm angesehen. Mit einem Chaihan-System, die Jakarta-Verwaltung zugewiesen, am Freitag, 2. Juni, 160 registrierten Familien zu Stadteigentum Low-Cost-Wohnungen. Von diesen Familien wurden 35 von ihren illegal gebauten Häusern wegen eines Flusswiederherstellungsprojekts in West Cakung, Ostjakarta, vertrieben. Und 17 Familien waren von der Entwicklung eines Wasserreservoirs in Dukuh Subbezirk, Ostjakarta, betroffen. Die Verwaltung stellte sie in die West Cakung, Ostjakarta, Low-Cost-Wohnungen. Mittlerweile warteten 101 von denen, die registriert waren, seit 2013 auf ihre neuen Häuser. Sie wurden schließlich in ein Wohnhaus in Marunda, Nordjakarta, umgezogen. Wohnungs- und Regierungsgebäude Agentur Kopf, sagt Arifin, dies ist das zweite Mal, die Agentur hat Zahlen gezogen, um Familien mit ihren neuen Wohnungseinheiten entsprechen. Letzte Woche benutzte die Verwaltung das gleiche System, um Wohnungseinheiten zu 84 Familien, die effektivst von Bukit Duri, Jakarta waren, zuzuordnen. Sie ließen sich in die West-Jakung-Wohnung. Arifin fügte hinzu, dass die Verwaltung konstruierte Low-Cost-Wohnungen in 23 Lagen über die Hauptstadt. Die Hauptstadt ist geplant, um 15.361 neue Einheiten in 151 Wohnblocks und 5 Türme zu haben. Jakarta City Sekretärin Saifullah sagte, dass die Verwaltung würde weiterhin die Einrichtung von Wohnungen für Einkommensschwache, Einwohner und Umzugopfer. Jakarta betrieb derzeit nur 2030 Low-Cost-Wohneinheiten in der ganzen Stadt, während 19.000 vertraute Bewohner neue Häuser benötigen. Die indonesische Polizei Polri hat am 24. Mai drei weitere Verdächtige der Zwillings-Selbstmordattentat am Kampung Melayu Busterminal in Ostjakarta benannt. Der Sprecher der indonesischen Polizei, Generalinspektor Setio Wasisto, sagte am Polizeipräsidium in Südjakarta am Freitag, den 2. Juni, dass die Polizei drei Personen verhaftete, nämlich Asep Sofyan alias Karpet, Waris Suyibno alias Mas Suyib, und Jajang Nikin Sodikin alias Abu Revan. Die Polizei hat sie verdächtigt, sie werden derzeit im Depok Polizeipräsidium eingesperrt. Verhaftet in Bandung, Westjava, sollen die drei Verdächtigen den beiden Kampung Melayu Selbstmordattentären Ikhwan Nurzalim und Ahmad Sukri geholfen haben, ihre Angriffe durch die Versorgung von Sprengstoffen und die Bereitstellung von Transportmöglichkeiten durchzuführen. Setio sagte weiter, die Polizei habe bei der Suche nach Ahmad Haus mehrere Beweisstücke gefunden. Sie beinhalten durch Köcher ausgemachte Zünderhülsen aus Getränkdosen, Streichhülsen und Triazentenperoxid-Sprengstoffen. Er fügte hinzu, dass die Verdächtigen nach den Artikeln 5, 10, 7 und 13 des Terrorismusgesetzes von 2003 angeklagt worden seien. Zuvor war der Sprecher des Polizeibüros, Kommissar Yusri Yunus, sagte, sie hätten Ahmad Sukris Schwager genannt, identifiziert nur als HR, ein Verdächtiger für angeblich helfen, die Bomber, die Angriffe anzuführen. Der indonesische Religionminister Lukman Hakim Saifuddin behauptet, dass Verfolgung eine Handlung gegen das Gesetz sei. Deshalb forderte Lukman die Öffentlichkeit auf, andere davon abzuhalten, andere zu verfolgen. Lukman erklärte bei der Eröffnung eines nationalen Arbeitstreffens des indonesischen Maitreya Buddhistischen Pandita Rates oder Mapan Bumi in Samarinda, Ostkalimantan am Freitag, den 2. Juni, dass die Verfolgung unmenschlich ist. Vor kurzem wurde eine Anzahl von Menschen, insbesondere Social Media User, von einer bestimmten Gruppe verfolgt. Damar Juniarto, Regional Koordinator des Südostasiens Freedom of Expression Network, SafeNet, sagte, dass die Verfolgung auf der Grundlage eines Grundes des Verteidigung von Ulemas und Religionen praktiziert worden sei. Daten von SafeNet zeigen, dass bis zu 59 Personen oder Social Media Nutzer im ganzen Land ihre Identitäten veröffentlicht haben, um sie als Verfolgungsziele zu machen. Die Opfer wurden eingesüttert und gezwungen, eine Entschuldigung in Bezug auf ihre Inhalte auf Social Media veröffentlicht zu stellen. Lukman schlug vor, Verfolgung ist gegen das Gesetz und die Menschen müssen Verfolgung vermeiden. Also jetzt hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 74%. Also, das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Bye.
Realisieren Sie Ihren Traum um einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und um wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von den nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Mittwoch, den 31. Mai 2017, schrieb die Zeitung Media Indonesia die Revision für die Führerkennung. Das indonesische Parlament arbeitet immer langsam und die indonesische Regierung ist normalerweise zu faul, das Parlament zu drängen, um die Erörterung zu beschleunigen. Es ist ein übliches Phänomen in Indonesien, manchmal hat die Schlaffheit der Parlamentsabgeordneten keine gefährlichen Auswirkungen, wenn die Abgeordneten nur die Erörterung von unbedeutungsvollen Gesetzen verzögern. Aber wenn die Abgeordneten die Erörterung von strategischen Gesetzen verzögern, wird die Verzögerung breite und fatale Auswirkungen haben. Das strategische Gesetz, dessen Erörterung zurzeit verzögert wird, ist die Erörterung der Revision des Antiterrorismusgesetzes. Das Gesetz Nummer 15 von 2003 über die Bekämpfung des Terrorismus ist schon alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Zustand. Das Gesetz Nummer 15 von 2003 hat auch keine Stärke, um die Führerkennung zu machen und den Terroraktionen zuvorzukommen. Seit jahrelang forderten viele Kreise die Regierung auf, um dieses Gesetz zu revidieren. Die Revision soll dazu dienen, der Nation übergreifenden Kriminalität wie zum Beispiel dem Terrorismus zuvorzukommen. Indonesien braucht einen starken Rechtsschutz, um den Terrorismus zu bekämpfen. Das indonesische Parlament hält aber die Erörterung der Revision des Antiterrorismusgesetzes für unwichtig. Nach 5 Sitzungsperioden ist die Erörterung der Revision Antiterrorismusgesetzes noch nicht fertig. Media Indonesia zufolge muss man die Erörterung der Revision des Antiterrorismusgesetzes beschleunigt werden. Am Montag, den 29. Mai 2017, betonte Präsident Joko Widodo auch die Beschleunigungen der Erörterung dieses Gesetzes. Wir kommen jetzt mit Leitartikel von der Zeitung Republika. Am Mittwoch, den 31. Mai 2017, schrieb Republika, erhalten den stabilen Preis von Rindfleisch. Wie immer in jedem Fastmonat steigt der Rindfleischpreis. Einigen Tagen von den islamischen Feiertagen wird der Rindfleischpreis sogar den höchsten Punkt erreichen. Alle Seiten hoffen, dass die Regierung ihre Versprechung erfüllen kann, um das Anstieg des Rindfleischpreises zu kontrollieren. Die Regierung behauptet immer, dass Indonesien genügenden Rindfleischvorrat hat. Republika zufolge muss die Regierung das Verteilungssystem von Rindfleisch verbessern. Die Gemeinschaft kann damit den Rindfleisch mit preiswertem Preis kaufen. Soweit Presseschau.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 3. Juni statt. Wir beginnen mit dem 3. Juni 1947, an dem die indonesischen Streitkräfte TNI Pomals Volkssicherheitstruppe genannt von Präsident Soekarno eingeweiht wurden. Am Anfang der Gründung hatte der Staat Indonesien keine Truppen. Die Volkssicherheitsbehörde, die am 22. August bei der Sitzung des Ausschusses zur Vorbereitung der indonesischen Unabhängigkeit PPKI gegründet wurde, war keine Truppe einer offiziellen Militärorganisation. Die Volkssicherheitsbehörde BKR, sowohl in der Zentrale des Landes als auch in den Regionen, unterstand der Macht des Zentralen Nationalen Komitees Indonesiens und des Regionalen Nationalen Komitees Indonesiens und nicht dem Befehl des Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Die BKR stand auch nicht unter der Koordination des Verteidigungsministers. Sie verteidigte die lokale Sicherheit, damit kein Eindruck entstand, dass sich Indonesien dafür vorbereiten würde, den Krieg gegen die Alliierten zu beginnen. Am 5. Mai 1947 erließ der Präsident Soekarno eine Entscheidung zur Einigung der Armee der Republik Indonesien mit Bewaffnung der indonesischen Streitkräfte TNI. Diese Einigung wurde dann am 3. Juni 1947 eingeweiht. Jetzt kommen wir zum 3. Juni 1989, an dem das chinesische Militär die Demonstration auf dem Feld Tiananmen in Peking, China, niederschlug. Diese Demonstration wurde von Studenten geleitet. Die Proteste im Jahr 1989 wurden durch eine Reihe von Studenten auf den Tiananmenplatz in Peking, der Volksrepublik China, geleitet und hatten am 15. April 1989 begonnen. Der Protest war auf die wirtschaftliche Instabilität und die politische Korruption gerichtet und entwickelte sich mehr und mehr zu einer Pro-Demokratie-Demonstration. Es wird geschätzt, dass mehr als 3000 Menschen als Folge der repressiven Maßnahmen der Streitkräfte starben. Die Demonstrationen war der Tod von Hu Yaobang, den zurückgetretenen Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, vorausgegangen. Hu war von Deng Xiaoping gezwungen worden, wegen seiner Nachsichtigkeit den Studenten gegenüber von seiner Position zurückzutreten. Nach dieser repressiven Aktion nahm die Regierung überall seine Anhänger fest, um sie zu unterdrücken. Die Regierung beschränkte den Zugang ausländischer Presse und kontrollierte die Meldung dieser Ereignisse. Die Unterdrückung der Demonstrationen auf dem Tiananmenplatz rief die Kritiken der USA und den Regierungen anderer westlicher Länder gegen die Regierung der Volksrepublik China hervor. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 3. Juni 2006, an dem Montenegro sich von Serbien trennte und offiziell die Unabhängigkeit verkündete. Die Staatsunion Serbien und Montenegro bestand zwischen 2003 bis 2006. Die beiden Länder, die ehemalige Bundesländer der Sozialistischen Republik Jugoslawien waren, gründeten anfangs die Bundesrepublik Jugoslawien im Jahr 1992. Am 21. Mai 2006 führte die Bevölkerung Montenegros ein Referendum über die volle Unabhängigkeit durch. Am 31. Mai zeigten die offiziellen Ergebnisse, dass 55,5% der Wähler die Unabhängigkeit wollten. Die Union dieser Länder endete nach der offiziellen Erklärung der Unabhängigkeit von Montenegro am 3. Juni 2006 und das Land schließlich im gleichen Monat der NATO an. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Im Blickpunkt mit dem Thema Megawati ruft die Welt auf, die Pancasila anzuwenden. Die ehemalige Präsidentin Megawati Sukarnoputri wurde von der südkoreanischen Regierung dem Jeju Forum für Frieden und Wohlstand beizuwohnen eingeladen. Einige internationalen Regierungsführer, ehemalige Führer der Delegationen aus 70 Ländern, Politiker, Akademiker, Bürokraten, Diplomaten, Unternehmer, Aktivisten, Journalisten und Vertreter der internationalen Institute waren Hauptsprecher bei diesem Forum. Anwesend waren auch unter anderem der ehemalige US-amerikanische Vizepräsident Al Gore, der ehemalige portugiesische Präsident Aníbal Cavaco Silva und die fünfte ehemalige indonesische Präsidentin Megawati Sukarnoputri. Diese Veranstaltung fand vom 31. Mai bis zum 2. Juni dieses Jahres statt. Gleichzeitig mit dem Gründungstag der indonesischen Staatsideologie Pancasila am 1. Juni hielt Megawati Sukarnoputri bei diesem Forum eine Rede als Vertreterin aus Asien. Dabei verlas sie die Pancasila als Staatsideologie der indonesischen Republik. Megawati sagte dazu, die Pancasila sei der Schritt zum Weltfrieden. Sie rief die Welt, vor allem Asien, auf, den Inhalt der Pancasila anzuwenden. Laut Megawati könne man mit dieser Staatsideologie Indonesiens verschiedene Fragen der Welt lösen. Sie fuhr fort, damit könne in Asien soziale Gerechtigkeit und Wohlstand realisiert werden. Ihr zufolge sei die Pancasila ein spiritueller, politischer und wirtschaftlicher Führer und könne international angewandt werden. Megawati zeigt sich optimistisch. Niemand könne bestehende Konflikte auf die junge Generation transferieren. Daher sei die Pancasila geeignet, die Führung zur Realisierung des Friedens zu übernehmen. Während ihres Besuches in Südkorea traf Megawati den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, der sie besonders aufforderte, in den Prozess der Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten zu vermitteln. Megawati Sukarnoputri weihte auch den botanischen Garten im Gebiet Seigepo in der Mitte der Insel Jeju, dem der gleichnamige Namen Megawati Sukarnoputri Yongwon oder Megawati Sukarnoputri Garten verliehen wurde, ein. Bei dieser Einweihung sagte Megawati, die zurzeit die Leiterin der Stiftung Botanischer Gärten Indonesiens ist, sie dankte für die Würdigung. Während des Jeju-Forums für Frieden und Wohlstand traf Megawati auch den ehemaligen US-amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore. Nach diesem Treffen sagte Megawati vor der Presse, dass sie über die Lage des Weltklimas wegen der globalen Erwärmung und dem damit verbundenen Eisschmelzen am Nordpol, Südpol und Island alarmiert sei. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti! Ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön, so beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglosemar,
Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar is eines der zehn interessanten Touristenziele in Indonesia.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heutzutage stellen wir Ihnen Ramadan Abendsmarkt, Gang Kauman, Yogyakarta. So bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Außer aus die Kurswelle können Sie auch über Livestream www.vi.co.id hören. Liebe Zuhörer, heute ist die erste Woche des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Ramadan in Yogyakarta in der Regel für emerging markets impromptu bietet eine Vielzahl von traditionellen Speisen an. Zurzeit sehen wir eine solche Gemeinschaft Bemühung, traditionelle Arten von Lebensmitteln, insbesondere von Jakarta, als sego gudeg, mangut lele, pecel, kipo, bungkil, kicak, jadah manten, und viel mehr. Zusätzlich zu den verschiedenen Arten von Getränken zu erhalten, die bei Iftar serviert werden, kann fasten. Liebe Zuhörer, jeden Monat Ramadan kommt, nicht zuletzt einen improvisierten Markt gehalten. Einer von ihnen ist Ramadan Abendsmarkt Kauman in Yogyakarta. Der Markt befindet sich in einem schmalen Gasse Kauman. Diese Gundumanen bereits seit 1973 existierte, durch das Fasten zu brechen. Ist dieser Markt immer mit Besuchern überfüllt, die sowohl von innen und außen Yogyakarta kommen. Für Feinschmecker konnte Ramadan Abendsmarkt Kauman eine Option für diejenigen, die eine kulinarische Reise machen wollen. Typische Snack Food Mart dominiert fast alle Händlerstehen. Eine der Einzigartigkeiten des Abendsmarkt im Dorf Kauman war der Anblick der Besucher, die sich gegenseitig miteinander angrempelt. aber auch so war es nie eine Aufsehen unter den Besuchern. Er scheint, dass unter ihnen hat es eine ungeschriebene Vereinbarung. Eine weitere Besonderheit ist kein Wettbewerb unter den Händlern. Alle waren und alle glauben an das Glück und Vermögen eines jeden. Liebe Zuhörer, Ramadan Abends Mark Kaumann eigentlich nicht so groß wie andere improvisierten Mark. An diesem Mark am Straßenrand Ahmad Dahlan oder nur etwa 90 Meter von der Kreuzung der Post Malioboro entfernt. Lange Flure Bande verwendet Ramadan Abend Mark Kaufmann. Nur etwa 80 Meter von 53 Anbietern halten eine Vielzahl von Taktil verkaufen. Die Kaufleute werden Tische besetzt, darauf Verkäufer zählen 1 bis 53 abhängt. Liebe Zuhörer, große Auswahl an Speisen zu billigen Preisen auf dem Markt verfügbar in dem Ramadan-Abendsmarkt Kaufmann. Die Preise reichen von 1.000 Rupiah bis 2.500 Rupiah. Aber für einige Beilagen für Pepes, schwere Lebensmittel wie Fisch, der Preis in diesem Markt angeboten wird, ist nicht so billig wie anderswo. Daher empfehlen wir Ihnen nicht erst über den Preis Fragen zu zögern. Zusätzlich Taktil und Gerätebrechen zu kaufen, Besucher, die hierher kommen, sind mit Blick auf Ngabuburit als Warten oder zu überbringen, wenn angekommen brechen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien über Ramadan Nachmittag Markt. Wir treffen uns morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Bali ist als Insel der Götter bekannt, weil ihre meisten Einwohner Hinduisten sind. Heute stellen wir Ihnen ein muslimisches Dorf auf Bali vor. Die balinesischen Hinduisten leben mit vielen Riten und Bräuchen. Trotzdem können sie dortigen Muslime mit den Hinduisten friedlich zusammenleben. Sie leben mit höherer Toleranz, die für die einheimischen und ausländischen Besucher sehr beeindruckt ist. Das können Sie auf dem Dorf Loloan südlich von Jembrana sehen. Obwohl die Muslime von Tempeln und dem Geruch von Weihrauch umzingelt sind, können sie mit ihren hinduistischen Nachbarn umgehen. Das Dorf Loloan wurde vor 4 Jahrhunderten von den Bugis und malaiischen Einwanderern gebaut. Der Geschichte zufolge flohen viele Soldaten des Sultans Hasanuddin von Bugis aus den holländischen Kolonialsoldaten. Sie rannten den Fluss Ijo Gading entlang. Da der Fluss kurvenreich sind, nennen sie ihre neue Siedlung Loloan, das Kurve bedeutet. Im Jahre 1675 kam auch ein malaiischer islamischer Gelehrter Buyut Lebai. Ähnlich wie die Hinduisten, die Loloan-Bewohner spielen traditionelle Spiele wie zum Beispiel Feuerstock und Feuerball. Sie spielen aber auch die arabischen Musik Gambus und Safin. Die Loloan-Bewohner sind Fischer. Sie sind die guten Seemänner. Ihre Häuser sind die typischen, traditionellen Bugis-Häuser. Liebe Zuhörer, das war dies und das.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien. Hi Rani, was hast du gelesen?
Hey Tuti, ich lese die Broschüre über Sehenswürdigkeiten in Indonesien. Sie ist sehr interessant und braucht Herausforderungen. Die Landschaft ist auch sehr schön. So beautiful. Ich bin unsicher, was ich wählen soll.
Besuche Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar ist eines der 10 interessanten Touristenziele in Indonesien.
Okay, ich versuche nach Joglo Semar zu fahren.
Realisieren Sie Ihren Traum einen Urlaub in Joglo Semar, Indonesia zu genießen, indem Sie am VOI International Quiz 2017 teilzunehmen. Dafür müssen Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie die Sendungsprogramme von VOI und für welches Programm ist das von Ihnen beliebteste? Nummer 2. In welcher Sprache und wie viel Uhr hören Sie die VOI-Sendung? Nummer 3. Wie hören Sie unsere Sendung? Nummer 4. Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die VOI? Nummer 5. Beschreiben Sie bitte Kurs Indonesien. Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren persönlichen Daten, der Reisepassnummer und das Ablaufsdatum Ihres Reisepasses nach VOI International Quiz at voi.co.id vor dem 1. August 2017.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir die indonesische Lieder präsentieren. Beim heutigen Programm stellen wir Ihnen eine junge Sängerin von Indonesien namens Fatin Sidkia Lubis vor. Am Anfang unseres Programms präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Kekasihmu oder auf Deutsch Dein Liebhaber. Gute Unterhaltung.
Seperti keras putih ku ingin kembali suci. Sepening embun pagi ku ingin kembali suci. Tanpa noda
yang tertumpah, ku kembali ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku, sempurnakan ku dalam ibadah.
Liebe Zuhörer, das war das Lied Kekasihmu von Fatin. Die Texte des Liedes sind die Herzgeschichte von jemandem, der sein Herz an Gott übergibt. Das Lied Kekasihmu ist die erste religiöse Single von Fatin Sitkelubis, einer Sängerin, die am 30. Juli 1996 in Jakarta geboren wurde. Fatin Sitkia, oder wie wir Fatin nennten, begann ihre Karriere in der indonesischen Musikszene, indem sie sich in einem Talente-Scout einsetzen, nationale Freefighter-Fernsehgeräte, im Jahr 2012. Nicht nur die einzige mit Kapuze-Teilnehmer, aber Fatin auch alle ihre Fähigkeit, endlich gewinnen die Konkurrenz. Nach der Talentshow arbeitet Fatin weiterhin mit ihrer unverwechselbaren Stimme. Sie veröffentlichte ihr eigenes Debüt mit dem Titel Aku Memilih Setia im Jahr 2013. Darüber hinaus veröffentlichte Fatin auch ein Pop-Album im selben Jahr mit dem Titel For You, das Pop-Genre-Songs enthält. Nicht nur dort, Fatin arbeitet auch im religiösen Lied-Genre. Liebe Zuhörer, bevor wir hier weiterhin Fatin als indonesische religiöse Sängerin besprechen, lasst uns noch ein Lied von Fatin mit dem Titel Cahaya di Langit Itu hören. Gute Unterhaltung!
hampir kehilangan arah. Tersadarku dan berpikir ridonya surga duniaku.
Liebe Zuhörer, das war Cahaya di Langit itu von Fatin, das zu einem der ursprünglichen Soundtracks des indonesischen Films mit dem Titel 99 Cahaya di Langit Eropa wurde. Das Lied hat verschiedene Texte, aber die Anordnung enthält dem Lied Kasihmu, den wir zu Beginn unserer Begegnung gehört haben. Zuhörer, mehr über Fatin, wie bereits erwähnt, hat Fatin mehrere religiöse Lieder veröffentlicht. Neben den beiden Songs, die wir vorher gehört haben, gibt es auch andere Titel wie Stolz auf die Muslim und Oh Gott. Jeder Ramadan, Fatin führt religiöse Lieder sowohl im Fernseher als auch in anderen Veranstaltungen durch. Auch in diesem 2017 veröffentlichte Fatin auch ein vertrautes religiöses Lied für indonesische Leute, nämlich Ketika Tangan dan Kaki Berkata, die von Krisya Popular geworden war. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Musik Regenbogen, das eine junge religiöse Sängerin von Indonesien, nämlich Fatin. Zum Schluss hören wir jetzt zwei Lieder, Ketika Tangan dan Kaki Berkata oder Wenn die Hände und Füße sagen und Proud of You Muslim. Gute Unterhaltung und auf Wiederhören.
Akan datang hari ulun dikunci, kata.
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.